Wir lesen heute Morgen einen Bibeltext aus 2. Petrus 1. Dass er schneller findet in unserer alten Lutherbibel, die Seite 368. Und bei der Bibel ist es so, du kannst einen Text 20 Mal lesen und du entdeckst immer noch was Neues. Es gibt kein Buch auf dem ganzen Globus, das so viel Weisheit hat. Und wir hören auf Gottes Wort, also wir hören nicht auf Menschenwort. Ich lese 2. Petrus 1, 1 bis 15. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die mit uns eben denselbigen teuren Glauben überkommen haben, in der Gerechtigkeit, die uns Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unseres Herrn. Nach dem allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und göttlichen Wandel dient, uns geschenkt ist durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend oder Tüchtigkeit, durch welche uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt sind, nämlich dass ihr durch dasselbige teilhaftig werdet der göttlichen Natur, so ihr flieht die vergängliche Lust der Sünde. Und dann kommt hier ein Doppelpunkt, dann wird es erklärt, wie das passiert. So wendet allen euren Fleiß daran und reichet da in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Bescheidenheit und in der Bescheidenheit Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Gottseligkeit und in der Gottseligkeit brüderliche Liebe. Und in der brüderlichen Liebe gemeine oder einfache Liebe. Denn wo solches reichlich bei euch ist, wird's auch nicht faul noch unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Welcher, ob er solches nicht hat, der ist blind und tappet mit der Hand und vergisst dir der Reinigung seiner vorigen Sünden. Darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, eurer Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wo ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln. Und also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang zu dem ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit solches zu erinnern, wiewohl ihr wisset und gestärkt seid in der gegenwärtigen Wahrheit. Denn ich achte es billig sein, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erwecken und zu erinnern. Denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald ablegen muss, wie mir denn auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber Fleiß tun, dass ihr allenthalben habet, nach meinem Abschied solches im Gedächtnis zu halten. Eines der Gründe, warum ich heute über diesen Text predige, liegt an Vers 4. Dort steht, dass wir durch Jesus die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt bekommen haben und dass wir teilhaftig werden können der göttlichen Natur. Dass wir teilhaftig werden können der göttlichen Natur. Diese Aussage finde ich vollkommen unrealistisch, wenn ich mein eigenes Leben anschaue, weil ich so weit davon entfernt bin. Aber wenn es hier steht, dann muss es möglich sein. Und ganz ehrlich, das hätte ich gerne, zumindest ansatzweise, teilhaft, hier steht der teilhaftig, also nicht ganz göttliche Natur, teilhaftig werden der göttlichen Natur. Und diese Verse beginnen schon sehr interessant. 1. Petrus 1, also das Buch vor dem 2. Petrusbrief, beginnt mit Petrus, ein Apostel Jesu Christi. 2. Petrus 1 beginnt mit Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi. Auch dieser Unterschied ist schon bemerkenswert. So ist es in der Bibel. Schon 2 Worte sind interessant. Schon 1 Wort ist interessant. Simon, was war der Geburtsname von Petrus? Simon bedeutet beweglicher Sand. Petrus dagegen war der Name, den Simon von Jesus in Johannes 1,42 bekommen hat, und es bedeutet Fels. Denn Simon, Petrus, wurde durch Jesus vom beweglichen Sand zum Felsen. So etwas kann nur Gott machen. Und so etwas kann Gott auch aus dir machen. Und dann sagt Simon Petrus, dass er ein Knecht und Apostel Jesu Christi ist. Auch wenn er ein Apostel ist, so bleibt er immer ein Knecht, ein Diener Jesu. Das ist unsere Stellung als Christen, Diener, Sklaven Jesu Christi. Ihm dienen wir, ihm ordnen wir uns unter. Kein Platz für Stolz, kein Platz für Arroganz. Egal, welche Aufgabe du in der Gemeinde hast. Stolz ist immer satanisch, nimmt jede Autorität. Und dann, nachdem Simon Petrus sich vorgestellt hat, sagt er, an wen diese Verse gerichtet sind. Er sagt in Vers 1, denen, die mit uns eben denselbigen teuren Glauben überkommen haben, in der Gerechtigkeit, die uns Gott gibt, und der Heiland Jesus Christus. Diese Verse sind also nur für Menschen, die an Jesus glauben, die die Gerechtigkeit haben, die nur Gott geben kann. Römer 3, Vers 22 bis 24, ich sage aber, von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen und auf alle, die da glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den sie an Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Jesus Christus geschehen ist. Wir sind alle Sünder, kaputt von der Sünde. Wir haben die Hölle verdient. Römer 1,18, wir stehen unter dem Zorn Gottes, sagt die Bibel. Wenn nur von dem lieben Gott geredet wird, der versteht die Zusammenhänge nicht. Wir stehen unter dem Zorn Gottes, Römer 1,18. Und wir werden nur gerecht, wenn wir Buße tun, sagt die Bibel. Wenn wir Buße tun über unsere Sünde und Jesus annehmen, an ihn glauben. Ohne diesen ersten Schritt gelten diese Verse, die ich heute lese, nicht für dich. Deshalb ist es so wichtig, eine klare Entscheidung für Jesus zu treffen. Wenn du das nicht getan hast, dann bist du kein neuer Mensch und dann hast du nicht den Geist Gottes. 2. Korinther 5,17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Jesus macht alles neu. Das hört sich so lange unrealistisch an, solange du nicht zu Jesus gehörst. Aber wenn du Jesus angenommen hast, dann tut Gott dieses Wunder in deinem Leben, dass er aus dir einen neuen Menschen macht, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Wer Jesus nicht kennt, der kann das nicht verstehen, weil er keine Ahnung hat. Aber so ist es. Deshalb gilt das, was wir heute besprechen, es gilt nur für die, die zu Jesus gehören. Und wenn du nicht zu ihm gehörst, dann triff eine Entscheidung. Nimm ihn an, tu Buße, ist so einfach. Bitte Gott um Vergebung und sag, komm in mein Leben. Das war der erste Punkt. Zuerst gerecht durch den Glauben, damit beginnt alles. Und Petrus adressiert ganz klar, an wen diese Verse sind. Der zweite Punkt, der Schlüssel ist die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, Vers 2 bis 4. Vers 2, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unseres Herrn. Wie bekomme ich Gnaden und Frieden? Wie bekomme ich viel Gnade und viel Frieden? Hier steht viel. Durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unseres Herrn. Denn je mehr wir Jesus erkennen, je mehr wir kapieren, wer Jesus ist, wie er ist, desto mehr kehrt die Gnade und der Friede Gottes in unserem Leben ein. Und dieser Friede Gottes ist höher als alle Vernunft, höher als dein Verstand es erfassen kann. Philipper 4,7. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Gottes Friede im Herzen. Also was Besseres, was Größeres gibt es nicht. Inmitten größter Katastrophen wird dieser Friede erst so richtig wirksam. Aber wie wachse ich in der Erkenntnis Gottes und Jesu Christi? Wie bekomme ich viel Gnade und Frieden im Leben? Ja, wie bekomme ich das? Nicht durch Meditation, nicht durch gefühlvolle Lieder, nicht durch irgendwelche Kurse oder Vorträge. Ich bekomme diese tiefe Erkenntnis Gottes und Jesu Christi nur durch das Wort Gottes. Nur durch das Wort Gottes. Johannes 1,1-4. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbige war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Gott ist leibhaftig im Wort Gottes zu finden. Deshalb beginnt alle Erkenntnis immer mit dem Wort Gottes. Und in dem Wort Gottes war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und so ist es heute auch noch. Deshalb lesen wir das Wort Gottes, deshalb lernen wir das Wort Gottes auswendig, deshalb denken wir über Gottes Wort nach, deshalb prägen wir uns Gottes Wort ein, deshalb beten wir Gottes Wort. Gottes Wort ist der Schlüssel zur Erkenntnis Gottes und Jesu Christi. Deshalb lasse keinen Tag ohne das Lesen des Wortes Gottes vergehen. Als der Satan Jesus versucht hat, aus Steinen Brot zu machen, weil er Hunger hatte, sagt Jesus Folgendes, Lukas 4,4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Merken wir uns das. Gottes Wort ist lebensnotwendig für dein Christsein. Du brauchst es, um zu überleben. Und Gott hat hier nicht zufällig den Vergleich mit dem Brot genommen. Er hat es genommen, um dir zu sagen, du musst täglich davon essen. Du kannst nicht auf Vorrat essen. Wisst ihr, wenn ich heute richtig viel esse, habe ich morgen trotzdem Hunger. Nur die Predigt am Sonntag reicht nicht. Und so wie du dir jeden Tag Zeit zum Essen nimmst, so nimm dir jeden Tag Zeit zum Bibellesen. Und dann präge dir dieses Wort ein. Deshalb treffen wir uns ja wenigstens montags, freitags und sonntags. Wenigstens. Aber trotzdem ist es so wichtig, dass du die Bibel liest. David sagt im Psalm 63,7, wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, wenn ich erwache, so rede ich von dir. Es heißt, das Wort Gottes war immer in seinen Gedanken präsent. Und warum tut es David? Warum sollen wir uns im Prinzip ununterbrochen mit dem Wort Gottes beschäftigen? Ich sage euch warum. Der Lohn für dich persönlich wird gewaltig sein. Es wird alles, was du bisher erlebt hast, in den Schatten stellen. Denn wenn du Jesus Christus erkennen und sein Wesen begreifen möchtest und verstehen willst, wer Gott ist, dann geht es nur über das Wort Gottes und es wird deinen Horizont erweitern. Es wird deine ganze Persönlichkeit verändern. Es wird die Gnade Gottes und den Frieden Gottes ganz tief in dein Herz einpflanzen. Deshalb schreibt Petrus in Vers 2, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden, wie? Durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi unseres Herrn. Vers 3, nach dem allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und göttlichen Wandel dienet, uns geschenkt ist durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend. Jesus sagt in Römer 28, Vers 18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dieser Jesus, der alle Gewalt und alle Kraft dieser Welt hat, dieser Jesus wohnt mit der Bekehrung in unserem Leben. Und dieser Jesus gibt dir alle göttliche Kraft, alle übermenschliche Kraft, um dein Leben zu meistern, um göttlich zu leben. Und Gott tut es nicht durch Krampf oder menschliche Anstrengung. Hier steht, es wird dir geschenkt. Und wie wird es dir geschenkt? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Hier haben wir es wieder. Ich habe folgende Erfahrung gemacht. Wenn ich mich anstrenge, göttlich zu leben, dann hat es nie funktioniert. Das ging immer schief. Es ist nur eine Frage der Zeit. Seit ich angefangen habe, so viel wie möglich in der Bibel zu lesen, Gottes Wort in mich aufzunehmen, seither spüre ich eine Kraft in mir, die Gott versprochen hat. Und ich bin viel weniger anfällig gegen Angriffe der Sünde und des Teufels. Denn die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi setzt Gottes Kraft in dir frei. Das ist der Schlüssel. Wisst ihr, wenn du am Tag bloß ein, zwei Stunden Zeit hast, irgendwas zu machen, dann lese bitte nicht irgendwelche Bücher über die Bibel, lies die Bibel. Verschwende deine Zeit nicht mit anderen Sachen. Denn die Erkenntnis Gottes, Jesu Christi, setzt Gottes Kraft in dir frei. Das ist der Schlüssel. Das verändert uns dauerhaft und nachhaltig. Vers 3b, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt sind, nämlich dass ihr durch dieselbige teilhaftig werdet der göttlichen Natur, so ihr flieht die vergängliche Lust der Welt. Wir sind berufen durch Gottes Herrlichkeit und Tugend. Tugend heißt tüchtig, brauchbar, anständig, kräftig. Und Gottes Herrlichkeit und Tüchtigkeit und Vollmacht hat uns die allergrößten Verheißungen geschenkt, nämlich dass ihr durch dasselbige teilhaftig werdet der göttlichen Natur. Habt ihr das gelesen? Teilhaftig werdet der göttlichen Natur, und zwar hier und heute. Wir können als sündige Menschen teilhaftig werden der göttlichen Natur. Das sind die allergrößten Verheißungen in der Bibel für Gottes Kinder. Wir können teilhaftig werden der göttlichen Natur. Ist das nicht unglaublich? Und wie geht das? Wie werden wir der göttlichen Natur, der göttlichen Wesensart teilhaftig? Hier steht, so ihr flieht die vergängliche Lust der Welt. Steht ganz klar als Bedingung drin. Mich erinnert das in 1. Johannes 2, 15 bis 17. Dort steht, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, alles, nämlich des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht, das ist das Problem, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Alles vergeht. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Frage, was willst du? Göttliche Natur oder die vergängliche Lust der Welt? Hier liegt ein großes Problem unter uns Christen. Gott hat diese Welt erschaffen und er hat uns so viel geschenkt, dass wir uns daran freuen sollen. Und das können wir auch. Aber die Frage ist immer, was hast du lieb? Was hat den ersten Platz? Was ist dir wirklich wichtig? Ist es der vergängliche Genuss dieser Welt? Der vergängliche Genuss der Sünde? Ist es die freie Liebe? Sind es die Drogen, der Alkohol, dein Hobby, dein Beruf, dein Erfolg, deine Karriere, dein Geld, dein gutes Gefühl? Gott sagt ausdrücklich, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, so jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Und wir glauben, dass man das nicht so genau nehmen muss. Wir glauben, wir können beides machen. Parallel. Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld. Zügellosigkeit, Fressen, Saufen, Hurerei, freie Liebe. Aber damit möchte Gott nichts zu tun haben. Wir können nicht erwarten, dass Gott uns segnet, dass wir teilhaftig werden der göttlichen Natur, wenn wir der vergänglichen Lust der Welt nicht davonlaufen. Hier steht, dass ihr durch dasselbige teilhaftig werdet der göttlichen Natur, so ihr flieht die vergängliche Lust der Welt. Machen wir das? Ich habe mich gefragt, fliehen wir? Oder spielen wir mit der vergänglichen Lust, dem vergänglichen Genuss, den Angeboten dieser Welt? Die allermeisten Christen machen das. Ich habe das auch so oft gemacht. Sie glauben, sie können ein bisschen fromm und ein bisschen weltlich sein. Alles ist möglich, alles geht nebeneinander. Aber wir wissen ja, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ein halber Christ ist vollkommen unglücklich. Warum? Gott hasst unsere Halbherzigkeit. Er hasst unsere faulen Kompromisse. Gott sagt in Offenbarung 3 zu den Christen in Laodicea, Offenbarung 3, 15 bis 17, ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Unsere Halbherzigkeit ekelt Gott an. Er muss erbrechen, wenn er darüber nachdenkt. Und Gott sagt auch, dass wir, was wir verpassen, wenn wir so leben. Wenn wir so halbherzig leben, dann sind wir elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. So lebst du als Christ mit deinen faulen Kompromissen. Und so wirst du garantiert nicht teilhaftig der göttlichen Natur. In 1. Könige 18, 21, da fragt Elia das Volk Gottes, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Jeder von uns muss sich die Frage gefallen lassen, wie lange hinken wir Christen auf beiden Seiten? Wie lange spielen wir ein frommes Leben und zu Hause schreien wir uns an? Wie lange kommen wir in die Gemeinde, wenn wir Lust und Bock haben und wenn wir müde sind, bleiben wir im Bett? Wie lange haben wir keine Zeit zum Gebet, zum Bibellesen, zur Gemeinschaft mit anderen Christen? Wie lange setzen wir uns über Gottes Gebote hinweg und machen uns unsere eigenen Vorschriften und Gesetze? Wie lange brauchen wir noch, um zu verstehen, dass wir uns den allergrößten Gefallen tun, wenn wir Gottes Wort gehorsam sind, wenn wir ihm den ersten Platz geben, wenn wir ihm den ersten Platz geben in unserer Zeit, in unserem Geld, in unserem Leben? Es gibt so viel, was uns Gott geben will. Es gibt so viel, was wir verpassen. Es ist so jämmerlich, ein Christsein voller Kompromisse zu leben. Gott hat, haben wir gelesen, uns berufen durch seine Herrlichkeit und Tugend oder Tüchtigkeit, durch welche uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt sind. Nämlich, dass er durch dasselbige teilhaftig werdet der göttlichen Natur, so ihr flieht die vergängliche Lust der Welt. Und jetzt kommen die nächsten Verse. Sie erklären uns, wie wir vor der vergänglichen Lust der Welt fliehen können, damit wir der göttlichen Natur teilhaftig werden. Christuserkenntnis mit Fleiß und Ausdauer. Vers 5, so wendet allen euren Fleiß daran, und reichet da in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Bescheidenheit. Hier steht, wendet allen Fleiß daran. Tun wir das? Leben wir unseren Glauben mit allem Fleiß, mit ganzem Einsatz? Aller Fleiß ist alle Kraft und Energie. Das braucht es. Ohne das geht es nicht. Und dann sollen wir in unserem Glauben Tugend darreichen, steht im alten Luther. Das heißt, wir sollen in unserem Glauben tüchtig sein, brauchbar, ernsthaft. Und bei aller Tüchtigkeit sollen wir bescheiden sein. Denn wenn du dir auf deinen Glauben etwas einbildest und stolz wirst, dann kannst du das sparen. Stolz war die Ursünde Satans. Er hat sich in seinem Hochmut über Gott erhoben. Und wir können uns auf unseren Glauben niemals etwas einbilden. Sonst wird alles wertlos. Vers 6, und in der Bescheidenheit Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Gottseligkeit. Es gibt auch eine übertriebene Bescheidenheit. Das ist nichts anderes als Heuchelei. Deshalb brauchen wir auch in der Bescheidenheit Mäßigkeit. Das heißt, keine übertriebene Bescheidenheit. Wir Christen können ja manchmal so bescheiden sein, dass jeder merkt, dass das einfach Einbildung ist. Das sind die Leute, die immer fromm daherreden, aber wenn du ihr Leben anschaust, dann merkst du, es ist voller Stolz und Hochmut. Deshalb trage deine Bescheidenheit nicht wie ein Standbild vor dir her, das stinkt nur. Mäßige dich, beherrsche dich, sei zurückhaltend. Und dann sollen wir in der Mäßigkeit Geduld haben. Tüchtiger, eifriger Glaube braucht Geduld. Wir werden nicht über Nacht zu einem Superchristen. Gott formt dich langsam. Wenn du dich formen lässt, sonst formt er dich nicht. Gott verändert dich und er bestimmt seinen Zeitplan. Und Gott benutzt immer Not und Schwierigkeiten, um dich demütig und geduldig zu machen. Jakobus 1, 2 bis 4, meine lieben Brüder, achtet es eitel Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, so eure Rechenschaft ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll festbleiben bis ans Ende, auf dass ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habet. Oder Klagelieder 3, 26, es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Und dann sollen wir in der Geduld gottselig sein. Hier steht in der Geduld Gottseligkeit. Gottselige Menschen sind gottesfürchtige Leute, die so denken und so handeln, wie Gott es haben möchte. Ihr Leben und ihr Alltag beweist, dass sie wirklich mit Jesus leben wollen. Sie ruhen in ihrer Beziehung zu Jesus. Sie sind ein Zeugnis für Jesus und man merkt in ihrem Alltag, dass sie wirklich mit Jesus leben wollen. Sie sind gottselig, selig in ihrer Beziehung zu Gott. Vers 7, und in der Gottseligkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe gemeine Liebe. Wer gottselig lebt, wer so denkt und handelt, wie Gott es haben möchte, der hat brüderliche Liebe. Das geht gar nicht anders. Sonst lebst du nicht, wie Gott es haben will. Römer 12, 10, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Epheser 4, 32, seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen. Gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. 1. Johannes 4, 20, so jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dann lesen wir in 2. Petrus 1, 7 und in der brüderlichen Liebe gemeine Liebe. Gemeine Liebe ist Das ist ein altes Deutsch, ist die einfache Liebe zu allen Menschen. Hier geht es darum, die Menschen um uns herum lieb zu haben. Es geht darum, Zeit, Aufmerksamkeit, Freundlichkeit, Geld, Kleidung, Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben, die uns brauchen. Kolosser 3,14, über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Wer wirklich mit Jesus leben möchte, bei dem muss die Liebe sichtbar werden im Umgang mit anderen Menschen. Liebe zeigt, dass du teilhaftig bist der göttlichen Natur. Und dann fasst Jesus diese letzten Verse nochmal zusammen und er sagt uns in seinem Wort, Vers 8, denn wo solches reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Das heißt, wenn uns die 7 Eigenschaften reichlich gibt bei uns, die in den letzten 3 Versen aufgezählt wurden, nämlich Tugend oder Tüchtigkeit, Bescheidenheit, Mäßigkeit oder Zurückhaltung, Geduld, Gottseligkeit, brüderliche Liebe und allgemeine Liebe, wenn es das bei dir gibt, dann gibt es bei dir viel Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Dann hast du begriffen, wer Gott wirklich ist. Allerdings ist das nicht selbstverständlich. Bei so manchen Christen ist sein Leben faul, unfruchtbar, so wie es hier steht. Woher kommt das? Weil wir Jesus nicht kennen, weil wir keine Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi haben, weil wir sein Wort nicht kennen. Wie bekomme ich diese Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi? Indem ich täglich Gottes Wort lese, mich damit beschäftige, meinen geistlichen inneren Menschen mit Gottes Wort versorge. Denn ich bekomme die tiefe Erkenntnis, Erkenntnis heißt da begreifen, verstehen, dieses tiefe Verstehen von Jesus und Gott nur durch das Wort Gottes. Und je mehr ich erkenne, wer er ist und wie er ist, desto mehr kann er mich verändern. Das ist der Schlüssel. Die einzige Möglichkeit, der göttlichen Natur teilhaftig zu werden, geht nur über das Wort Gottes. Leider machen das viele Christen nicht. Sie suchen einen einfacheren Weg. Sie suchen eine Abkürzung, aber die gibt es nicht. Das lesen wir in den nächsten Versen. Vers 9. Welcher aber solches nicht hat, hier wird bezogen auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi, der ist blind und tappet mit der Hand und vergisst die Reinigung seiner vorigen Sünden. Was gibt unserem Glauben Stärke und ein stabiles Fundament? Viele Christen haben das nicht begriffen. Es sind keine guten Gefühle, keine besonderen Lieder, keine besonderen Seminare, keine besonderen Theologen, keine besondere Veranstaltung. Das gibt dir kein Fundament in deinem Glauben. Das einzige Fundament, das in den Stürmen deines Lebens hält und das dir Klarheit und den Durchblick gibt, ist die Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Und diese Erkenntnis bekommst du nur durch die Bibel. Ich habe das heute in meiner Predigt so oft wiederholt. Warum? Weil wir es immer wieder vergessen. Ich möchte euch nicht damit auf den Wecker kriegen, aber ich weiß, dass es daran liegt. Wir nehmen uns keine Zeit, um die Bibel zu lesen. Wir beschäftigen uns nicht mit dem Wort Gottes und dann sind wir blind, weil wir kein Fundament haben. Wir haben keinen Halt. Hier steht, wir vergessen die Reinigung unserer vorigen Sünden. Wenn du zum ersten Mal dich bekehrt hast, dann erlebst du so eine Freude, wenn du sagst, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich möchte dir gehören, möchte dein Kind sein. Wenn du es ernstlich meinst, wenn du dich ernstlich für Jesus entscheidest, dann erlebst du eine große Freude. Dann merkst du, dass Gottes Kraft da ist. Aber wenn du in deinem Glauben nicht wächst, weil du keine Zeit hast, die Bibel zu lesen, dann verlierst du den Durchblick und die Freude im Glauben. Du vergisst sozusagen die Reinigung deiner vorigen Sünden. Du verlierst zwar dein Heil nicht, aber du verlierst deine Freude an Jesus, wenn du Gottes Wort, das Brot des Lebens, nicht zu dir nimmst. Vers 10, darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wo ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln. Das unterstreicht nochmals, was ich bereits gesagt habe. Seid fleißig, eure Berufung und eure Erwählung und euer Fundament des Glaubens festzumachen durch die Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Das gibt Halt. Das verhindert Rückfälle. Das gibt geistliche Stärke. Frage, bist du fleißig, das Fundament deines Glaubens und deiner Berufung festzumachen? Wenn du das so nicht hast, hast du gar kein Fundament und du wirst straucheln. Du wirst in deinem Glauben zu Fall kommen, glaube mir. So vielen Christen ist das schon passiert. Vers 11, und also wird euch reichlich dargereicht werden, euch wird reichlich dargereicht werden, der Eingang zu dem ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Wir können heute schon die Kraft und die Herrlichkeit des ewigen Reiches unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi erleben. Heute schon wurden uns die allergrößten Verheißungen geschenkt, haben wir gelesen. Heute schon können wir teilhaftig werden der göttlichen Natur, so ihr flieht die vergängliche Lust der Welt. Deshalb wendet allen Fleiß daran, in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesu Christi zu wachsen. Und dieses Wachstum geschieht nur durch das Wort Gottes. Hebräer 4,12, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn kein zweischneidiges Schwert und durchdringet, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Gottes Wort ist nach Epheser 6,17 das Schwert des Geistes. Es ist eine Waffe für den geistlichen Kampf, für den Angriff. Denn Gottes Wort gibt dem, was du sagst, die eigentliche Autorität und Vollmacht. Gottes Wort richtet Dinge aus, die kein Mensch ausrichten kann. Deshalb sind wir so wehrlos, wenn wir Gottes Wort nicht kennen. Weißt du, wenn du dich ständig mit dem Wort Gottes beschäftigst, dann sorgt Gott schon dafür, dass du Gottes Wort im Kopf hast, wenn es drauf ankommt. Ohne Christuserkenntnis, ohne Gottes Wort sind wir blind und schwach. Und dann mein letzter Punkt, Petrus Vermächtnis. Vers 12 bis 15, die letzten Verse. Petrus bezieht sich in diesen Versen auf die Verse vorher und er bittet die Leser seines Briefes inständig, in der Erkenntnis Gottes und Jesu Christi unseres Herrn zu wachsen. Und er redet davon, dass Gott ihm klar gemacht hat, dass er bald sterben wird. Und er will unbedingt nochmal ins Gedächtnis rufen, wie wichtig es ist, im Glauben zu wachsen. Unser Christsein beginnt mit der Bekehrung, das heißt mit der Umkehr zu Gott, mit der Bitte um Vergebung. Wer Jesus annimmt, ist sein Kind, der gehört zu ihm. Aber dann geht es darum, im Glauben zu wachsen und das geschieht durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unseres Herrn. Und deshalb ist es so wichtig, die Bibel lesen. Bibelverse auswendig lernen. Nur so lernen wir Gott und Jesus kennen. Nur durch die Bibel. Wir müssen uns ständig der Bibel aussetzen. Am besten denkst du ständig über irgendeinen Abschnitt der Bibel nach. Es darf keinen Tag geben, an dem wir unsere Bibel nicht in die Hand nehmen. Wisst ihr, was dann passiert? Das macht euch voll Geistes. Wenn die Bibel deine ganzen Gedanken bestimmen, das macht uns voll Geistes. Das hilft dir, in der Versuchung, in den Angriffen des Teufels zu widerstehen. Gottes Wort ist das Fundament unseres Christseins. Ein anderes Fundament gibt es nicht. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 24, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, den vergleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Da nun ein Platzregen fiel und ein Gewässer kam und wehten die Winde und stießen an das Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf einen Felsen gegründet. Jesus sagt, wer diese meine Rede hört und tut sie, der hat sein Haus auf einen Felsen gebaut. Und Gottes Wort ist das, was Jesus uns gesagt hat. Wer auf dieses Wort sein Leben aufbaut, der hat ein Fundament, der hat einen Felsen. Nur wer verstanden hat, dass Gottes Wort die tägliche Nahrung für uns ist, der wird wirklich satt. Der wird das erleben, was wir heute Morgen gelesen haben in 2. Petrus 1, Vers 2 bis 4. Ich möchte uns das zum Schluss nochmal die paar Verse lesen. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden, viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unseres Herrn. Nach dem Allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und göttlichen Wandel dienet, uns geschenkt ist durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt sind, nämlich dass er durch dasselbige teilhaftig werdet der göttlichen Natur, so ihr flieht die vergängliche Lust der Welt. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Und sicher habe ich nur das Oberflächliche angekratzt. Wirke du durch dein Wort in den Herzen von jedem von uns heute Morgen. Und verändere uns und gib, dass wir verstehen, dass alles darin liegt, dich zu erkennen, dich zu verstehen, dir näher zu kommen, dein Wesen zu begreifen. Und du hast uns dein Wort gegeben. Vergib uns, wo wir es nicht lesen, wo wir es nur als Pflichtübung machen, Herr. Herr, du willst uns so viel schenken. Du willst uns teilhaftig machen am gottseligen Wesen. Herr, die Sünde wird uns immer ankleben, das wissen wir. Aber so gerne hätten wir einen größeren Anteil an dem, was du in uns wirkst. Herr. So gerne hätten wir das. Schenk uns das. Und geht, dass wir begreifen, dass es nur durch dein Wort geht, Herr. Du hast es uns verheißen, Herr. Wir wollen dich mehr erkennen und die Kraft deiner Auferstehung und die Kraft, die in deinem Wort liegt. Und schenk, dass viele Menschen das noch begreifen, Herr. Dass wir nicht irgendeiner Wahnvorstellung hinterherrennen. Herr, wir rennen dem Leben nach, Herr. Du bist das Leben. Du hast uns das Leben gegeben. Woanders gibt es dieses Leben nicht. Herr, die Menschen suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Herr, schenk du, dass Menschen dich finden, dass Menschen dich kennenlernen, dass sie verstehen, dass dieses Leben so schnell vorbeigeht, Herr. Und dass wir dann vor dir stehen, und wenn wir dann keine Vergebung haben, dann sind wir für alle Ewigkeit in der Hölle, Herr. Ich danke dir, dass dein Wort so klar ist, Herr. Lass uns es nicht verdrehen oder weich machen, dass wir nicht schuldig werden an deinem Wort. Und wirke in unserem Herzen weiter. Amen.